Tolkiens Briefe. Ein Podcast mit Annika
und Tobias. Präsentiert von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Guten Abend, lieber Tobias.
Einen wunderschönen guten Abend, liebe Annika.
Na, hast du schon den neuen Brief gelesen?
Den Brief Nummer 1 unserer Aktion.
Brief Nummer 1. Das klingt doch sehr vielversprechend.
Dann fange ich mal mit ein paar Metadaten an. Der Brief ist nicht genau datiert. Wir wissen allerdings, er wurde im Oktober 1914, da war Tolkien
22
Jahre alt geschrieben. Und zwar schrieb er ihn aus dem Exeter College in Oxford an seine Verlobte Edith Bratt. Der Brief ist ein ganzer Brief, wenn man jetzt mal von der Anrede und der Schlusskürzel absieht. Und hat ebenfalls eine kleine Einordnung. Und so viel zu den Metadaten. Dann kannst du vielleicht noch mal kurz was zur geschichtlichen Einordnung sagen.
Genau, aber auch wirklich nur kurz. Das ist jetzt eine Anspielung aus dem Tolkast. Tolkien ist zu diesem Zeitpunkt seit über einem Jahr mit Edith verlobt, nämlich seit Januar 1913. Es ist sein letztes Jahr als Student in English Language and Literature und
in der wunderschönen Stadt Oxford.
In der wunderschönen Stadt Oxford. Und wie wir gleich hören werden, ist er hier auch schon mit Drills beschäftigt für die militärische Ausbildung.
Wenn wir den Brief zusammenfassen müssten, was wir ja für euch gerne tun, also die Kurzzusammenfassung ist im Prinzip: Tolkien lobt Edith für ihre großartigen Briefe, während er sich selbst als ein, ich sag mal, Zitat, Schwein, Zitat Ende, nennt, weil er nicht öfter schreibt. Er spricht über seine Zeit bei der University Officer Training Corps, während er sein letztes Studienjahr in Oxford absolviert. Er berichtet über seine Alltagstätigkeiten, einige Besuche sowie Verpflichtungen am College. Er erwähnt eine Erzählung orientiert an der finnischen Ballade Geschichte von Kullervo.
Genau.
So, das war's. Nächste Woche reden wir.
Moment. Es ist ja schon eine super spannende Zeit, in der wir uns hier befinden. Und da würde ich doch sagen, steigen wir schon noch ein bisschen ein und gucken uns diesen Brief genauer an.
Alles klar.
Gibt es denn deinerseits, der du jetzt die Briefe zum allerersten Mal liest oder zumindest die meisten, die wir noch nicht in Tolkien in 5 Minuten oder so drangenommen hatten, Sachen, wo du sagst, was hat es damit auf sich?
Ja, also wenn man diesen Brief liest, finde ich schon, stellt man relativ schnell fest, dass er sehr viel Wissen voraussetzt, was natürlich dann auch eine, wie hast du es vorhin gesagt, ja, eine gewisse Vertrautheit zwischen Edith und Tolkien. Ich meine, gut, sie beiden waren auch schließlich verlobt. Dann möge man so etwa eine gewisse Vertrautheit natürlich voraussetzen. Aber da werden Personen reingeschmissen und man merkt halt wirklich, es ist ein Brief. Es ist keine Geschichte. Mhm. Es gibt viele Namen. Ich glaube, wir hatten 7 gezählt oder 6. Ist ja auch egal. Und man muss dann schon, und ich meine, du hattest ja vorhin erzählt, ne, es gibt ja zum Beispiel die Person Shakespeare. Wenn man jetzt nicht drauf kommt, dass es vielleicht noch jemand anders Shakespeare heißt in England, ist natürlich gerade bei dem Namen, assoziiert man erstmal jemand anderes. Und wenn man nicht weiß, wer es ist in dem Kontext, hätte man natürlich auch den Eindruck, dass es sich tatsächlich um Shakespeare, um ein Theaterstück oder was Ähnliches, was ihm da in die Quere kommt. Mhm. Und ich finde, in diesem Brief setzt er unglaublich viel Wissen voraus. Er spricht ganz viel an. Er spricht vom Schatzmeister. Welcher Schatzmeister? Also von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft auf jeden Fall nicht. Und da kann man natürlich sich jetzt auch wirklich ins absolute Klein-Klein verlieren, zu recherchieren, wer jetzt genau wer war. Und so tief wollen wir dann in die Materie dann aber doch nicht eintauchen. Mhm.
Aber sollen wir vielleicht mal 1-2 Zitate aus dem Brief vorlesen, um das Ganze auch mal, was du gerade schon so angedeutet hast, auch mal ein bisschen zu zeigen und zu füttern?
Schieß los.
Du hattest ja Shakespeare schon erwähnt, steige ich mal da ein. Für die vielleicht die erste Folge dieses Podcasts noch nicht gehört haben, wir machen die Zitate mal einmal auf Englisch im Original und dann nochmal in der deutschen Übersetzung, damit ihr einfach auch immer Tolkiens eigene Stimme, also durch unsere Münder, aber ne, ihr wisst schon. Also, Zitat. I spent most of the rest of those days indoors reading. I had an essay, as I told you, but I didn't get it finished as Shakespeare came up. And then Lieutenant Thompson, very healthy and well in his new uniform, and prevented me doing work on the Sabbath, as I had proposed to do. Zitat Ende.
Und das Deutsche klingt dann wie folgt, Zitat, die übrige Zeit an diesen Tagen bin ich meist zu Hause geblieben und habe gelesen. Ich schreibe einen Aufsatz, wie ich dir schon sagte, bin aber nicht fertig geworden, weil Shakespeare vorbeikam und dann Leutnant Thompson, sehr gesund und zufrieden in seiner neuen Uniform, um mich davon abhielten, am Feiertag zu arbeiten, wie ich es vorgehabt habe. Zitat Ende.
Ich finde es da zum Beispiel schon total spannend in der Übersetzung. Ich finde es klasse, dass wir das zweisprachig machen, die Zitate, weil im Englischen heißt es ja, I spent those days indoors reading. Also drinnen hätte ich das jetzt übersetzt. Hätte ich auch einfach davon ausgehen können, okay, er sitzt irgendwo in der Uni-Bibliothek und liest oder.
Er sitzt halt erst am Ende des Briefes wieder.
Ja, aber ich meine, ne, indoors, er ist halt irgendwo drin. Und in der deutschen Übersetzung heißt es halt, er war zu Hause.
Ja.
Und ich hätte das jetzt gar nicht so übersetzt oder mir so hergeleitet. Und was ich auch sehr interessant finde, im Englischen heißt es Shakespeare came up und im Deutschen heißt es Shakespeare
vorbeikam.
Vorbeikam. Und ich finde, he came up oder it came up heißt ja auch sowas, wie er sich jetzt eher übersetzt mit, das ist vorgekommen, das ist so, ne, mir es ist aufgetaucht. Also das Problem zum Beispiel came up. So.
Und ich hoffe, dieser Podcast wird jetzt allerdings kein Übersetzungsbashing oder
Nein,
Diskussion, weil.
Das, ich finde es einfach nur interessant, weil zum Beispiel aus dem Englischen dachte ich halt, as Shakespeare came up, war für mich halt lange Zeit, da ist mir halt Shakespeare dazwischen gekommen. Aber er ist nicht vorbeigekommen. Und ich habe natürlich gedacht, okay, es geht natürlich um William Shakespeare, den großen Dichter und Dramatiker, weißt du? Und dachte halt, okay, irgendwas. In seinen Notizen ist ihm aufgefallen oder keine Ahnung.
Ein Theaterstück.
Ja, hat ein Buch gefunden in der Bibliothek und das hat ihn einfach aufgehalten, weil er statt mit dem, was er sich eigentlich beschäftigen sollte, fand er das halt dann gerade interessanter. So habe ich mir das halt irgendwie erklärt. Und im Deutschen geht ja schon hervor, dass das eine Person ist, die ihm halt tatsächlich über den Weg läuft.
Ja, aber dass es sich darüber handelt, sehen wir auch in den Fußnoten entsprechend.
Genau.
Also wie gesagt, da tauchen ja schon direkt zwei, drei Namen aus. Ne? Shakespeare ist wer? Du hattest das rausgesucht.
Genau. Also in den Anhängen, in dem Buch Briefe von Tolkien, ist nur erklärt A. Shakespeare. Und zwar handelt es sich dabei um Donald William Edward Shakespeare, den man aber Anthony nannte. Deswegen das A. Shakespeare. Geboren 1890, wann er gestorben ist, wissen wir nicht. Und man nannte ihn auch Tony. Der studierte Jura und war Katholik und wahrscheinlich einer der katholischen Studenten, die Carpenter in seiner Biografie erwähnte, die Tolkien im Prinzip geholfen haben, sich einzufinden an der Uni. Also ne, die war ja eine Minderheit in der Zeit und auch heute noch sind ja in England Katholiken eher nicht so stark vertreten wie hier und die haben sich dann relativ schnell gefunden. Und später wird er dann Rechtsanwalt bei Shakespeare and Vernon, also so heißt dann die Kanzlei, wo er dann eben als Rechtsanwalt als Shakespeare dann arbeitet. Also der ist halt anscheinend wirklich als Person ihm da halt über den Weg gekommen.
Und der Leutnant Thompson.
Genau, Thompson hieß Lewis Lionel Harry Thompson, geboren 1893 und gestorben 1983. Also viermal die gleichen Ziffern, nur immer anders angeordnet, fand ich sehr witzig. Der hat Classics studiert, das hat ja Tolkien auch als erstes studiert, bevor er gewechselt hat und war Mitglied der Apollaustics und dem Essay Club. Die Apollaustics kommen wir vielleicht in einem anderen Brief nochmal genauer drauf zu sprechen, aber es ist auch eine schon ja frühe Gruppe, der sich Tolkien da angeschlossen hat, wie später dann auch den Inklings und so, die sich ausgetauscht haben. Und es gibt auch in der Biography von Carpenter und bei John Garth in diesem Exeter-Booklet gibt es auch Fotos von diesem Lieutenant Thompson, da taucht er mit auf, da kann man sich den angucken. Der hat unter anderem auch den Oxford University British American Club gegründet an der Uni. Also war da schon sehr interessiert. Und wurde dann später Stellvertreter und Rechnungsprüfer in der Royal Mint, also in dem, wie nennt man das auf Deutsch, Münzerei, Münze, die Royal Münze.
Ja.
Ja, genau, also auch ganz, ganz interessant, was du aussehst.
Bei Mint war ich als erstes Mathe, Informatik und naturwissenschaftlichen Fächer, also die Mint-Fächer.
Stimmt, nein, also die korrekte Übersetzung ist, glaube ich, tatsächlich Münze, aber Münze denken wir natürlich erst an das Stück, was wir im Geldbeutel haben und nicht da, wo die Münzen hergestellt.
Bundesdruckerei.
Ja, genau. Genau, da war der dann später Stellvertreter und Rechnungsprüfer, ist dann aus ihm geworden.
Sehr faszinierend.
Ja. Gut, sollen wir mit den Personen weitermachen oder?
Och, ich würde sagen, lass uns über die Person reden, sofern wir im Gespräch ja nochmal auf sie zu sprechen kommen. Du hattest ja gerade gesagt, du hättest noch ein zweites Zitat, das du gerne.
Genau.
Das geht auch nur, weil dieser Brief tatsächlich eine Seite lang ist. Beim Brief Nummer 2, der irgendwie nur aus 5 Sätzen, der aus einem Brief an Lise stammt, wie das mit dem Zitieren schon etwas schwieriger, ohne ihn gleich ganz vorzulesen.
Lustig ist allerdings auch die Art des Druckes, weil in meiner englischen Ausgabe füllt das noch nicht mal eine ganze Seite, sondern nur so ein Dreiviertel, der erste Brief. Mir kam der viel kürzer vor als in deiner Ausgabe.
Ja, also bei mir ist er tatsächlich exakt eine Seite lang.
Witzig. Genau, und zwar fand ich noch ein Zitat im 1., 2., 3., 4. Absatz ist das bei mir, wo es um den Rektor ging, ganz interessant, weil das so einfach Tolkien ist.
Mit dem Pflichtbesuch.
Genau,
okay.
Mit dem Pflichtbesuch. Zitat, I had to pay a duty call to the rector in the afternoon, which was very boring. His wife really is appalling. I got away as soon as possible and fled back in the rain to my books. Zitat Ende.
Dann mache ich jetzt direkt im Anschluss das deutsche Zitat.
Ja, bitte. Und
Annika sitzt zwar vor dem Kabin, aber ich habe gerade nichts so irgendwie, um sie abzulenken, damit sie die deutsche Übersetzung nicht hört. Also ich fange mal an, Zitat. Am Nachmittag musste ich einen Pflichtbesuch beim Rektor machen, was sehr langweilig war. Eine Frau hat der grässlich. Ich ging so bald wie möglich wieder weg und flüchtete durch den Regen heim zu meinen Büchern. Zitat Ende.
Ich finde das so goldig. Das kann man sich so richtig gut vorstellen. Und diese Frau ist ja wirklich fürchterlich.
Nein, grässlich, nicht fürchterlich.
Grässlich, genau, appalling. Eine Frau hat der, ja, also das fand ich sehr, sehr nett.
Pflichtbesuch beim Rektor, ich meine, ich hatte, als ich den Brief gelesen hatte, vergessen, dass wir ja 1914 sind. Das heißt, er war ja Student.
Mhm.
Waren so Rektorenbesuche üblich, weißt du das? Oder hat er was ausgefressen?
Das weiß ich nicht. Ich habe es auch nicht rausgefunden. Aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht halt eben auch damit zusammenhängt, dass er in seinem letzten Jahr ist und da vielleicht halt nochmal Rückmeldungen geben muss. Ne? Es kann auch.
Ja, Schmiergelder sind angekommen. Du kriegst deine 1, kein Thema.
Es kann auch immer noch damit zusammenhängen mit seinem Wechsel der Prüfungsfächer oder der Studienfächer, den er vorgenommen hat. Es kann aber auch damit zusammenhängen, wie bekommt er seine militärische Ausbildung und seine Studien unter einen Hut. Also das kann ganz, ganz unterschiedliche Sachen oder ja gehabt haben. Ich gebe vielleicht mal ein paar Hintergrundinfos zu dem Rektor, weil das gibt vielleicht auch Aufschluss, warum er dort gewesen sein könnte. Geheißen hat der Rektor Lewis Richard Farnell, ist geboren 1856 und gestorben 1934 und war von 1913, also ein Jahr vor diesem Brief, bis 1928 Rektor am Exeter College, also Direktor oder wie sagt man da heute? Vor
Dekan.
Dekan, genau. Und von 1903 bis 1914 war er Dozent für klassische Archäologie. Und darüber hat er wahrscheinlich eben auch Tolkien.
Ein Klohausbuddler.
Hä?
Klassische Archäologie. Die buddeln am liebsten in Klos, ehemaligen.
Okay.
Weil da findet man, das, was man früher so weggeworfen hat, landete halt alles auf dem Klo, Schrägstrich auf dem Mülleimer. Und das ist ja für Archäologen immer das Interessanteste.
Ja, auch. Ich lasse das einfach mal so stehen. Jedenfalls war er auch eine Koryphäe oder galt als Koryphäe in griechischer Religion. Und er hat sich damals eben sehr für Tolkiens Wechsel der Studienfächer eingesetzt, obwohl er eben in den Classics unterrichtet hat. Und später, 1925, bewirbt sich doch Tolkien auf den Rawlinson und Bosworth Professur für Angelsächsisch in Oxford. Und da empfiehlt ihn Lewis Richard Farnell für diesen Posten. Also er war Tolkien sehr zugetan oder sehr überzeugt von seinen Fähigkeiten. Und insofern kann halt auch sein, dass es bei diesem Treffen vielleicht auch um diesen Wechsel ging oder wie es überhaupt akademisch.
Aber jetzt habe ich mal eine Frage. Er studierte Classics. Mhm. Heißt was?
Heißt unter anderem Griechisch, heißt klassische Literatur, also gehst dann sehr weit zurück, zum Beispiel Homer.
Also Sprachen, klassische Geschichte.
Genau.
Oder?
Und da sind halt sehr viele Fächer dabei, die Tolkien natürlich total interessiert haben, aber ihn hat halt ja die Sprache schon immer sehr gepackt. Und er hat dann einfach festgestellt, dass ihn alles, was mit Sprache zu tun hat in den Classics, viel, viel mehr interessiert. Und er für die anderen Sachen, zum Beispiel vielleicht in dem Fall griechische Religion oder so, oder Mythologie, ihn nicht so sehr packt wie die Entstehung der Sprache dahinter. Und dann schleppt er sich da halt eine Zeit lang so durch und versucht das irgendwie mit Ach und Krach und relativen Noten, bis er dann halt eben diese Möglichkeit entdeckt, oder ich weiß nicht, ob sie ihm aufgezeigt wird, die Möglichkeit, dass er ja auch das Studienfach wechseln kann. Und dann wechselt er eben in die Linguistik. Also Philologie hat dann natürlich auch immer noch sehr viele Fächer, die mit, ich sag mal, alten Sachen sich beschäftigen. Aber er hat dann halt zum Beispiel auch Lesungen zu Beowulf und Co. Das hat ihm einfach viel mehr zugesagt.
Alles klar.
Gut, was haben wir denn noch alles? Sollen wir mal bei den Leuten weitermachen?
Du willst unbedingt auf diese Leute nochmal zu sprechen kommen, ne?
Ach, ich finde es halt interessant. Also wenn es dich nicht interessiert, können wir es auch lassen. Ich dachte, das sind vielleicht so, hä, wer ist jetzt das? Wie du ja schon meintest, Edith braucht da das anscheinend nicht erklären. Das heißt, wir bekommen es ja auch nicht erklärt.
Gut, wer ist der Schatzmeister?
Das habe ich nicht rausgefunden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es mit einem der vielen Clubs zusammenhängt, in denen er war.
Okay. Also, dann darfst du gerne noch mal kurz und bündig zusammenfassen, wer dann noch so in diesem Brief genannt wird.
Genau, es wird ja noch ein fr.f in meiner Version und ein p.fr in deiner Version erwähnt.
Korrekt.
Das ist Pater bzw. Father Francis Morgan, hat gelebt von 1857 bis 1935 und war eben der Vormund von Ronald und Hillary, nachdem ihre Mutter Mabel gestorben ist. Hat sie in der King Edward School weiter unterstützt, hat sie eben diese Pension einquartiert, in der er dann ja auch Edith kennenlernt, seine spätere Frau, jetzige Verlobte. Und er hat eben damals ja auch dieses Verbot ausgesprochen.
Voll der Spoiler.
Ja, total. Aber das
dass
ist halt,
sie heiraten.
Aber das ist halt alles, also ja, okay, gut, dann nehme ich das zurück. Vielleicht kannst du es ja schneiden. Aber alles andere ist ja davor schon passiert.
Ja.
Ich gehe ja eigentlich auch davon aus, dass die Leute die Briefe von Tolkien eh schon in- und auswendig kennen, weil das so ein tolles Buch ist. Und ich gehe auch davon aus, dass wenn man die Briefe gelesen hat, vorher die Biography gelesen hat. Also insofern ist ja nichts ein Spoiler.
Genau, und ich gehe davon aus, dass die Leute sagen, ich habe keinen Bock, den Scheiß zu lesen. Fasst sie mir doch mal geil zusammen, damit ich mit geilem Partywissen
ja
angeben kann. Wie gesagt, man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht.
Oder wie man so tut, als ob man es wüsste. Also, und dafür eben kurze Einordnung, wer war Father Francis, ganz, ganz wichtige Bezugsperson in Tolkiens Leben. Sein erster Sohn ist John Francis genannt worden, war jetzt auch wieder ein massiver Spoiler, aber solange sich keiner beschwert. Genau, und er verbietet eben auch die Liebe zu Edith, weil er sich halt ja auf seine Schule konzentrieren soll und sagt halt, hier bist du nicht.
Vielleicht solltest du einfach mal eine eigene Tolkien in 5-Minuten-Folge.
Zu Father Francis.
Zu Father Francis. Ja, dann kannst du das hier abkürzen.
Ist geplant, genau. Also er war ganz wichtig. Dann taucht noch Sisam auf oder Sisam. Ich bin mir nie sicher, wie man diesen Menschen korrekt
Mr. Sisam
ausspricht. Vorname ist auf jeden Fall Kenneth und gelebt hat er von 1887 bis 1971. Und er war Assistent von A.S. Napier, Arthur Sampson Napier. Der hatte die Rawlinson und Bosworth Professur inne zu Tolkiens Studienzeiten. Und der Kenneth Sisam, nenne ich den jetzt einfach mal, der war auch Tolkiens Tutor nach seinem Wechsel in die Linguistik. Und das ist eine etwas längere Geschichte, die wir mal zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht ausführlich erklären. Da ist dann einiges auch ein bisschen in Schieflage geraten, super spannend. Aber der wird da ja eben auch erwähnt in dem Brief. Ja, und dann wird noch ein Earp erwähnt. Das ist Thomas Wade Earp oder T.V. oder T.W. Earp geschrieben. Lebte von 1892 bis 1958, war ein Kommilitone von Tolkien, war auch im Essay-Club wie Tolkien und hat die Oxford Poetry-Reihe mit herausgegeben, war 1915 dafür verantwortlich für diese Ausgabe, wo auch ein Gedicht von Tolkien abgedruckt ist. Also da schließt sich auch immer wieder so ein bisschen ein Kreis. Und es gibt im Englischen den Ausdruck twerp oder twerp, je nachdem, wie man es ausspricht. Das schreibt man T-W-E-R-P und bedeutet so viel wie Einfallspinsel oder jemand, der halt nicht so ganz so da ist. Und Tolkien bezeichnet den Thomas Wade Earp, also T.W. Earp, als den Original Twerp. Und dieses Wort, also ne, dieser Ausdruck für einen, ja, hier in Bayern würde man sagen Depp, der ist halt tatsächlich in dieser Zeit entstanden und der ist halt ins Oxford Dictionary eingegangen, an dem ja auch bestimmte Personen involviert waren, die in diesen Zeiten.
Aber war für den Buchstaben W zuständig oder nicht?
Ja, aber auch andere Personen, die in diesem Brief noch auftauchen werden, haben an diesem Oxford Dictionary mitgearbeitet. Die kannten sich halt untereinander. Und es kann halt sein, dass das Wort Twerp, das halt bis heute verwendet wird, auf diesen TV-Erp halt zurückführt. Also ja, hier tun sich Dinge auf. Ich fand es sehr, sehr spannend. Dann hätten wir noch die historische Einordnung. Wie lange darf ich referieren?
Gar nicht. Ihre Zeit ist abgelaufen.
Das finde ich furchtbar.
Ich habe mal noch mal eine Frage.
Ja.
Wie steht es denn im Englischen? Wie spricht er da Edith an? Also die im Prinzip so
die Anrede in
genau.
dem Brief. Da sagt
bin ich mal einfach mal gespannt, wie es im Original ist. Und am Ende würde ich mir gerne auch noch mal was vergleichen.
Mhm. Er schreibt, Zitat, My Edith Darling, Zitat Ende.
Im Deutschen steht nämlich, Zitat, mein liebstes Edithlein, Zitat Ende.
Okay, das finde ich jetzt aber irgendwie Edithlein.
Ja, Edithlein.
Edithlein.
So die Verniedlichungsform.
Ja.
Und dann finde ich ja, also in dem Brief geht es ja auch so um dem, was er macht. Und wir hatten es ja am Anfang, ne, er ist gerade im Drill. Er wird geschult für seinen Einsatz im Ersten Weltkrieg und hat da ja schon mit Matsch und Kot zu tun und muss irgendwie das Gewehr, berichtet er, stundenlang sauber machen. Und ganz zum Schluss sagt er dann, jetzt drehen wir es mal um, jetzt lese ich mal das deutsche Zitat als erstes vor, so im Prinzip der letzte Absatz, Zitat, ich muss jetzt in die College-Bibliothek und mich zwischen den staubigen Büchern dreckig machen. Zitat Ende. Also der Satz geht noch weiter, aber es geht eigentlich so rum. Und mach erst mal auf Englisch.
Ja, auf Englisch schreibt er, Zitat, I have got to go to the college library now and get filthy among dusty books. Zitat Ende.
Vor allem das gepaart mit dem Satz, Zitat, und so ein Schwein bin ich zu dir. Zitat Ende.
Genau, im Englischen schreibt er, ich muss es kurz finden.
Erster Absatz.
Genau. Würde mich auch gleich noch interessieren, deswegen mache ich noch zwei Wörter vorher. Zitat, Little One, I am such a pig to you though. Beziehungsweise, machen Sie mal anders, was soll der Geiz? Ich mache nochmal den ganzen Satz. Er schreibt im Englischen, Zitat, You do write splendid letters to me, little one. I am such a pig to you, though. Though, Zitat Ende.
Okay, dann sagt er auf Deutsch, so schöne Briefe schreibst du mir, Kleines. Und so ein Schwein bin ich zu dir. Zitat Ende.
Ja, also little one finde ich auch irgendwie viel schöner als Kleines. Also natürlich, wer will schon als klein bezeichnet werden, außer ein Hobbit, aber Kleines, gerade in Bezug auf Frauen.
Ja, aber ich meine, das ist ja die perfekte Überleitung in den geschichtlichen Kontext, weil wir reden hier von 1914, nicht von 2014.
Ja, ja.
Und das, eine meiner Credos ist ja zu sagen, man muss einen Autor und sein Werk auch immer in der Zeit betrachten, in der der Autor gelebt hat.
Unbedingt.
Und früher war nicht alles besser, ein verklärter Rückblick, aber trotzdem muss man sie einfach mit der Brille sich auch mal zumindest mal da durchgucken.
Mhm.
Auch wenn wir heute zum Beispiel so etwas nicht mehr in der Öffentlichkeit sagen würden, dass man sagt, genauso wie viele andere Sachen, wo man sagt, die sagt man nicht mehr. Die habe ich früher auch gesagt und heute würde ich sagen, ich würde mir eher die Zunge abbeißen, bevor ich sowas nochmal sage. Ich glaube halt, dass es, das müsste man wissen, in welchem Auftrag Kriege dieses Buch übersetzt hat, weil er hat ja den Herrn der Ringe nochmal ins Deutsche übersetzt und hatte davon gleich Kotter den Auftrag bekommen, explizit eine jüngere Sprache zu nehmen und hat sich im Gegensatz zu Margarete Caru, ich glaube, für die Sprechweise der 80er oder 90er entschieden, statt der deutschen Sprache der 50er.
Ja.
Weshalb er ja auch etwas flapsig ist. Es ist natürlich die Frage, ne, früher hätte ich auch gesagt, Kleines. Mhm. Wenn man jetzt auch aus dem Ruhrgebiet kommt, ist das auch nicht so abwertend gemeint, wie es vielleicht im Bayerischen klingt. Das hat man natürlich auch hier wieder so einen kulturellen, aber das ist ja schon ein sehr intimer Brief.
Ja.
Ohne jetzt wirklich, finde ich, intim zu sein.
Ja, das stimmt. Das hatten wir auch am Anfang ja schon festgestellt. Durch alles, was er ja voraussetzen kann, weil sie es ja ohnehin zu wissen scheint. Und ich finde auch, also was so ein bisschen auch diese historische Brille vielleicht auch mit ausmacht, die sind jetzt seit einem Jahr und 9 Monaten ungefähr verlobt, ne? Januar 13 bis Oktober 14 sind wir ja jetzt. Und in der Zeit war es ja so, sobald du verlobt bist, durftest du halt ganz andere Dinge tun, durftest dich küssen, auch in der Öffentlichkeit, halt jetzt vielleicht nicht wild rumknutschen, Händchen halten und so. Das sind teilweise Dinge, die waren oder die sind nicht möglich gewesen, wenn du keine Verbindung hast. Also dieses Anbandeln miteinander oder dieses um jemanden werben, sagt man ja auch, in dem Zusammenhang war relativ viel erlaubt, von männlicher Seite, von weiblicher Seite allerdings nicht.
Aber das war ja auch ein Grund, dass er ja Jahre später ja auch nur deshalb Studentinnen zu sich nach Hause zum Unterrichten haben durfte. Dadurch, da er ja kein Single-Mann ist, sondern in einer verheirateten Beziehung. Ich meine, gut, jetzt ist Tolkien ja mit Sicherheit eher ein Paradebeispiel für, aber eine Ehe hat noch diverse Männer nicht davon abgehalten, trotzdem Schabernack in der Hinsicht zu treiben oder sonst etwas. Das ist halt, ja, also Kleines, ne, ist halt immer so die Frage der Übersetzung. Mhm. Aber dafür haben wir ja zwei unterschiedliche Ausgaben.
Ich fand es einfach gerade witzig, weil ich halt für mich festgestellt habe, mit Little One habe ich kein Problem. Das finde ich niedlich und liebevoll und irgendwie halt also sehr intim auch, sehr sehr lieb irgendwie.
Hätte lieber Schätzeken schreiben sollen.
Zum Beispiel. Aber Kleines, weiß ich nicht, das klingt für mich, natürlich ist es diminutiv in einer Form, weil es wird etwas klein gemacht. Aber Kleines, ich weiß nicht, ob ich mit Kleine weniger Probleme hätte. Aber ich würde so nicht genannt werden wollen zum Beispiel.
Könnte vielleicht aber auch an deiner Körpergröße liegen.
Ja, nee, ich bin ja klein, also damit habe ich aber auch kein Problem. Ja. Aber ich fand es halt gerade nur einfach interessant, so selber festzustellen, okay, Little One finde ich niedlich und Kleines finde ich doof. Und ist das einfach nur eine sprachliche Sache oder ne, liegt das an der Zeit? Das fand ich halt interessant. Aber egal, wir wollten ja eigentlich keinen Linguistik-Podcast aufmachen. Vor allem wäre dann Maria hier besser aufgehoben. Aber dann kommen wir doch mal zur historischen Einordnung, würde ich sagen. Weil das finde ich ganz, ganz wichtig an der Stelle.
Da bin ich jetzt mal gespannt, was du vorbereitet hast.
Ja, also die Drills haben wir ja schon erwähnt, die im Brief eben erwähnt. Und zu dieser Zeit ist Tolkien eben Teil des University Officer Training Corps. Und zwar ist man in dieser Zeit in England als Akademiker automatisch Offizier oder wird automatisch zum Offizier ausgebildet. Du kannst gar nicht ein einfacher Tommy, also ein einfacher Soldat werden, wenn du einen Uni-Background hast.
Gleich Frodo keins haben.
Ja, und wie Frodo fand er das auch ziemlich kacke. Also Tolkien hat sich mit den nicht gleichrangigen eigentlich immer besser verstanden oder einen besseren Zugang gefunden. Also er hat sich sehr viel mit dem einfachen Tommy, der einfache Soldat, viel lieber unterhalten als mit anderen Offizieren. Das war irgendwie nicht so seine Welt. Und in England in dieser Zeit ist es so, dass es dass die britische Armee keinen Wehrdienst hat. Also es ist eine Berufsarmee. Du konntest natürlich als.
Keine Freiwilligen.
Genau. Nee, doch. Also sie waren darauf angewiesen. Das heißt, es war eine Berufsarmee. Und du konntest halt sagen, ich möchte Soldat werden, dann bist du ausgebildet als Soldat und dann bist du Berufssoldat. Dann ist es dein Job, dass wenn Krieg ist, du halt in den Krieg ziehst als Soldat. Aber es gab keinen Wehrdienst, es war nicht verpflichtend für jeden Mann ab einem bestimmten Alter zum Militär zu gehen. Das heißt, in dieser Zeit, wo dann auf einmal sehr viele Soldaten gebraucht wurden, mehr als es in der Berufsarmee gab, wurden natürlich Freiwillige rekrutiert und gebraucht. Und du kennst doch bestimmt dieses Plakat mit Kitchener wants you, wo er so auf dich zeigt, ne? Dieses gezeichnete Plakat.
Ganz kurz für die Einordnung: Kitchener war der Verteidigungsminister,
genau,
von Großbritannien.
Der Kriegsminister, also ja, heute würde man wahrscheinlich Verteidigungsminister sagen, Lord Herbert Kitchener, und der wird eben zum Kriegsminister erklärt.
We want you.
Genau. Das wurde dann ganz oft adaptiert, dieses Plakatmotiv. Viele kennen es vielleicht aus der USA. Da ist ja dann auch, ne, so US wants you, US Army wants you oder so. Aber das Ursprungsplakat ist eben der Kitchener. Und die britische Armee setzte eben auf diese freiwilligen Meldungen. Und jeder war halt aufgerufen. Und es galt als total verpönt, wenn man sich nicht freiwillig gemeldet hat.
Also einen gewissen sozialen Druck.
Einen großen sozialen Druck. Tolkien schreibt da auch selber noch dann später was dazu. Da kommen wir dann irgendwann einmal noch drauf zu sprechen in Folge, ich weiß nicht wie viel, dreistellig, glaube ich. Auf jeden Fall ist er einem massiven sozialen und gesellschaftlichen Druck ausgesetzt. Also auch von Verwandten, entfernten Tanten und so.
Die ihn aber halt, es war doch auch so, dass man erst das Studium zu Ende bringen darf, um dann zu studieren, um dann einen zu,
genau,
zu marschieren.
Dürfen durftest du alles, weil es war ja keine, es gab keinen Wehrdienst. Du konntest nicht gezwungen werden, rechtlich dahin zu gehen. Das heißt, du
nur emotional.
Nur eben gesellschaftlich emotional. Und das ist halt die Situation, in der sich Tolkien zu diesem Zeitpunkt wiederfindet. Vielleicht fangen wir einfach mal vorne an. Also dieser Brief ist vom Oktober 1914. Wenn wir schon historische Einordnung machen, können wir es eigentlich gleich ganz richtig machen. Am 8.
Wollen wir das jetzt bei jedem so ausführlich machen, wie
nein, aber das ist der erste Brief und ich finde das einfach wichtig. Und ich gehe davon aus, die Leute hören das dann vielleicht auch in der richtigen Reihenfolge. Und dann, ne, so, deswegen
Optimist.
Vielleicht interessiert das ja auch den einen oder anderen, der uns zuhört. Also am 28. Juni 1914 wird der Erzherzog Franz Ferdinand und seine Frau in Sarajevo erschossen. Das ist der Thronfolger oder war der Thronfolger von Österreich-Ungarn. Am 28. Juli, genau einen Monat später, erfolgt dann die Kriegserklärung von Österreich-Ungarn an Serbien. Das ist dann so der offizielle oder gilt heute als offizieller Start des Ersten Weltkriegs. Und am 5. August, also nur ein paar Tage später, erfolgt dann die Kriegserklärung von Großbritannien an das Kaiserreich, das da halt gleich dann mitwirkt. Und insofern geht das in England sehr, sehr schnell alles, Schlag auf Schlag. Und ich glaube, am 6. August, also einen Tag nach der offiziellen Kriegserklärung, erfolgt eben, oder ich sage jetzt auch ein Erfolg, ne, furchtbar, ruft eben Lord Kitchener auf als Kriegsminister zu dem Freiwilligendienst. Also das wurde alles sofort, dieser Apparat, in Gang gesetzt. Und Lord Kitchener war auch einer der wenigen, der von Anfang an auf einen mehrjährigen Krieg geplant hat oder halt alles in Gang gesetzt hat, weil er gesagt hat, das wird nicht in ein paar Wochen vorbei sein. Und das war halt, haben halt viele noch geglaubt, dass das nur ein kurzes Intermezzo wird. Und deswegen ruft er eben Freiwillige auf und baut da so eine Freiwilligenarmee auf. Und im August, also am 5. August, erfolgt die Kriegserklärung von Großbritannien. Kitchener ruft auf, melde dich für dein Vaterland. Und Ende August gibt es schon 300.000 Freiwillige in dieser Armee.
Und ja, man, jetzt kann ich da vielleicht mal kurz einhaken. Wir hatten das vorhin, ich weiß nicht, ob das in der Folge war oder so. Es gibt ja den nicht autorisierten Biografiefilm.
Ja.
Da gibt es ja auch diese Szene, wo dieser Kriegsausbruch ist und diese Szene mit diesen Plakaten und
das sind diese Plakate, also die haben sie reproduziert. Aber
das meine ich gar nicht. Ich meine einfach so, was zumindest für mich und wahrscheinlich für viele, die uns zuhören, sehr ungläubig war, war halt einfach mit welcher Freude und ne, es geht in den Krieg und
mit Hurra in den Krieg, ja.
Und gefeiert haben und den heiligen Rasen in Oxford betreten haben und drauf getanzt haben. Also Da hatte ich ja dich damals schon gefragt, aber das war wohl tatsächlich damals so, dass du das gesagt hast, innerhalb kürzester Zeit eine hohe sechsstellige Summe an Freiwilligen,
ja,
die man dann ja auch trotzdem alle erstmal irgendwie noch versorgen muss. Also
ja,
mit Materialien, mit Waffen ausbilden und.
Also bis Jahresende 1914 sind es dann schon 1 Million Freiwillige.
Und Tolkien war einer davon.
Aber halt sehr widerwillig. Also hat er auch lang gezögert, er wollte halt nicht. Und also wollte gar nichts mit Krieg zu tun haben, grundsätzlich nicht. Und als er dann halt gemerkt hat, er hat eigentlich irgendwie gar keine andere Chance, wollte er halt zumindest sein Studium fertig haben. Weil als Waisenkind ohne finanzielle Mittel wäre halt komplett ohne alles dagestanden.
Aber ich würde jetzt auch ungern, also ich würde jetzt auch hier einen Cut machen, weil es kommen ja noch weitere Briefe in diesem Zeitraum.
Genau.
Und ich finde, wir sollten auf keinen Fall auch in der geschichtlichen Einordnung über den Zeitpunkt des Briefes hinausgehen.
Das war ja auch das, was ich ja auch im Discord schon dann gesagt hatte, im Vorfeld jetzt so ein bisschen zum Anteasern auf den Start des Podcasts, dass ich da auch sehr, sehr schnell wieder übers Ziel hinausgeschossen bin. Oh, und das noch und das noch und das noch notieren und hier noch und ach, wie war eigentlich das und das? Und jetzt kommt es mir vielleicht einerseits zugute und andererseits schadet es mir, dass ich halt meine Masterarbeit darüber geschrieben habe.
Aber es gibt ja Gott sei Dank auch mehr als genug Briefe, die sich nicht um den Ersten Weltkrieg.
Genau.
Spätestens
keine
ab dem
Sorge.
Zeitpunkt, ja, wo der Erste Weltkrieg dann mal vorbei.
Das ganz, ganz Schöne ist für mich, die mich dieses Thema brennend interessiert, später, während des Zweiten Weltkrieges, wird es Briefe geben, die sehr viel Bezug auf den Ersten Weltkrieg nehmen und auf Tolkiens Erlebnisse und auch noch später, weil er dann seinen Kindern davon erzählt und so weiter.
Also ihr merkt schon, ihr seid hier, was den Ersten Weltkrieg angeht und die geschichtliche Einordnung in sehr guten Händen.
Ich hoffe es.
Aber jetzt können wir einfach mal festhalten, so als schon fast Fazit dieses Briefes. Wir haben einen jungen Tolkien, 22 Jahre, emotional unter Druck gesetzt, was die Kriegsbeteiligung gegen seinen Willen betrifft, der, ich würde mal sagen, echt über beide Ohren verliebt ist. Seine Liebste, seine kleine Lovely oder wie war das?
Little One.
Little One im Englischen.
Darling, sagt er jetzt, also in der Anrede.
Da finde ich, merkt man direkt schon im ersten Brief irgendwie so dieses Dreckige, es hat nur geregnet, es war Matsch, ich musste stundenlang meine Waffe reinigen oder ich muss auch nachher wieder in die staubige Bibliothek oder in die Bibliothek, mich müsste zwischen den staubigen Büchern herumwälzen. Also da war so Unordnung, so, ja, es ist nicht klar, es ist nicht sauber, es ist nicht aufgeräumt. Er ist in einer schwierigen Situation, emotional und gesellschaftlich. Das hatten wir auch schon, er kommt auch um diesen Krieg nicht herum.
Ja.
Da kommen wir dann in späteren Briefen zu. Und trotzdem hält er seine kleine Flamme aufrecht, entschuldigt sich, beleidigt sich selbst oder macht sich selbst nieder. Und ich finde, das ist ein sehr vielschichtiger Brief, jetzt losgelöst von den ganzen Name-Dropping, den er hat.
Ja.
Übrigens, in den Shownotes findet ihr alle ausgearbeiteten Biografien zu der Person von Annika. Nein, ihr bekommt aufgelistet in den Shownotes, welche Person thematisiert sind mit den Eckdaten, die Annika auch schon mal genannt hat. So Geburtstodes, was war besonders an dieser Person? Und ja, wie gesagt, so angefangen vom Name-Dropping bis hin zum geschichtlichen Kontext, finde ich, bietet diese erste Folge schon einen sehr guten Blick darauf, was euch in den nächsten 353 Folgen erwarten wird. Nicht jeder wird so ausführlich, wir hatten es gerade, der zweite Brief ist sehr kurz, nur ein Auszug, aber dieser Brief, ich habe ihn gelesen und darum geht es ja, ich habe ihn gelesen, ich habe ihn interpretiert und gut ist. Jetzt haben wir darüber diskutiert. Du hast mir geschichtliche Hintergrundinformationen gegeben. Und während dieses Gesprächs hat sich diese Bedeutung innerhalb dieses Briefes für mich geändert.
Oh.
Das, wo man sagt, okay, das war so eine Randnotiz. Es heißt jetzt nicht, dass das tatsächlich so war, aber ich nehme diesen Brief jetzt auf jeden Fall so wahr. Und ich bin sehr gespannt, wo uns die Reise mit dem Brief noch hinführt. Und bin sehr gespannt.
Also das freut mich sehr, weil für mich ist das ja alles immer total logisch. Also mit dieser Brille gehe ich ja grundsätzlich durch die Welt. Natürlich auch durch Tolkiens Welt irgendwo. Und
aber das funktioniert ja nur, wenn du all dieses Wissen hast.
Genau, und ich habe das ja. Also zumindest zu dieser Zeit in der Weltgeschichte. Und ich kann diese Brille ja auch nie ablegen. Und ich finde das dann halt ich bin dann mal so zwiegespalten zwischen, interessiert das mein Gegenüber jetzt tatsächlich? Und ich muss da jetzt aber drüber reden, weil ich finde das halt selber so spannend. Ich finde es spannend, in welchem Zwiespalt dieser Mensch steckt in dieser Zeit, der das nicht will, aber irgendwie gedrängt wird, der dann aber irgendwie einen Kompromiss findet und sagt, ich mache mein Studium fertig, aber während des Studiums gehe ich in dieses Training Corps und ne, werde da gedrillt und kriege da meine...
Kann ich zumindest nach außen sagen, ey Leute, ich mach doch schon.
Genau, ich mach doch schon.
Ihr könnt mich doch nicht unvorbereitet an die Front schicken. Ja.
Und und macht trotzdem sein Studium, hat dann aber noch diese Beziehung, die jetzt halt so seit anderthalb Jahren wieder komplett auflebt, wo er vorher keinen Kontakt haben durfte. Also was der alles an Gefühlen in diesem Moment mit sich trägt und wie viel Zeit der für alles Mögliche aufwenden muss. Ne? Sein Studium, letztes Studienjahr, jetzt gilt's. Ne? Alles, was du bislang versäumt hast, musst du jetzt noch schnell reinknallen, damit du alles irgendwie noch fertig kriegst. Und gute Noten braucht er ja auch. Ne? Dann hat er ja auch ein Stipendium gehabt, um sich Oxford überhaupt leisten zu können. Diesem Stipendium musst du ja auch durch gute Noten gerecht werden. Also das sind so viele Aspekte drin, die diesen Alltag von diesem jungen Menschen mit beeinflussen, dass ich auch, wie du vorhin sagtest, das ist so schön, da macht er sich da noch so runter, dass er halt nicht öfters schreibt, wo ich mir denke, ja, was soll er denn noch alles machen? Ne? Ja, ist er schon
er
so
ist bestimmt. Halt kein Eckrig.
Tja, Mai, ist vielleicht gut, wenn es dich nur einmal gibt auf dieser Welt.
Wie viele Tolkien-Podcasts wir sonst wohl hätten.
Oi, oi, oi.
Alles klar, dann sage ich vielen lieben Dank für die Aufbereitung dieses Briefes.
Danke fürs aufmerksame Zuhören und Lesen. Fragen stellen.
Ich bin dann für den nächsten Brief zuständig. Der Brief Nummer 2, da wissen wir es jetzt genau, das findet mich im Monat später, der wurde am 27. November 1914 verschickt aus Oxford an Edith. Es ist nur ein kleiner Auszug, das heißt, die Folge wird wahrscheinlich relativ kurz werden. Was ist? Es ist ja nur ein Absatz.
Aber in diesem Absatz steht so unglaublich viel drin.
Und was genau drin steht, das erzählen wir euch dann, wenn es um den Brief Nummer 2 geht.
In diesem Sinne, ihr Lieben da draußen, schreibt doch vielleicht selber auch mal wieder einen Brief.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.